Ja, und dann hat er mich schlussendlich gehauen und dann habe ich das Messer schon in der Hand und habe das gemacht. Und nachher, ja, das ist einer meiner grössten Fehler, was ich gemacht habe.
Das ist die Stimme von Brian Keller. Und wir hören da, wie er das beschreibt, was eigentlich bis jetzt das Schlimmste ist, was er sich zu Schulden kommen hat in seinem doch noch jungen Leben.
Ja, und dann habe ich viele Messerführer genommen und habe gedacht, die Leute bekommen Angst über und gehen mir vielleicht weg, aber die Person hat keine Angst bekommen.
Es geht um eine Messerstecherei in Schwammendingen und es ist eigentlich der Anfang von einer unglaublichen Justizgeschichte und man muss sagen, von einem unglaublichen Justizskandal.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Heute mit einer Spezialserie zum Fall von Brian Keller, ein Fall, der schweizweit Wellen geschlagen hat. Das ist Folge 1. Carlos, ein Jugendstraftäter, wird berühmt. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Gerichtsreporterin von der Republik, die Brigitte Thürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Brigitte, wir haben vorhin einen Ausschnitt von einem Dokumentarfilm gehört. In diesem Film heisst der junge Mann, der dort tritt, Carlos. In echt ist sein Name Brian Keller. Wer ist das, der Brian Keller?
Der Brian Keller ist im September 1995 in Paris geboren, in der Nähe von Paris. Und ist dort in einer afrikanischen Grossfamilie aufgewachsen, seine ersten 3 Lebensjahre lang. Der Vater von Brian, der Max Keller, hat am Anfang in Zürich gelebt und ist immer hin und her pendelt zwischen Zürich und Paris, weil seine Frau, die Mutter von Brian, in Paris besser aufgehoben war mit Verwandten, mit 2 Kindern aus früherer Ehe. Und die Familie hat wirklich erstaunlich gut funktioniert mit diesen 2 Wohnorten. Und der Brian ist dort sorglos und, wie man es gehört hat im Nachhinein, sehr glücklich und sehr wohlbehütet aufgewachsen.
In Paris und der Vater in der Schweiz, weil sein Vater ist ein Schweizer, oder?
Sein Vater, der Max Keller, ist ein Schweizer. Er ist ein Architekt, das ist er bis heute. Er hat sehr schöne und grosse Projekte ausgearbeitet und seine Arbeit hat es ihm einfach nicht erlaubt, dass er zu seiner Familie auf Paris zieht. Und er hat genau gewusst und realisiert, dass die Familie in Paris besser aufgehoben ist und hat darum das Pendeln auf sich genommen.
Du hast gesagt, afrikanische Grossfamilie, was meinst du mit dem?
Mutter von Brian hat eine kamerunische Abstammung und hat schon lange in Paris gelebt, mit Verwandten, mit Freunden und ist dort auch berufstätig gewesen.
Also das hat so funktioniert, bis der Brian 3 Jahre alt ist. Nachher ist er in die Schweiz gezogen. Was war dort der Grund für den Wechsel?
Ja, das war kein freiwilliger Umzug, muss man sagen. Aber der Max Keller war dort gerade beruflich stark unter Druck. Es ist nicht so gut gelaufen bei seinem Projekt. Es hat Verzögerungen gegeben. Und er hat dann wie realisiert, er kann sich das einfach nicht mehr leisten, dass seine Familie an 2 Wohnorten lebt. Und hat darum müssen entscheiden, dass seine Ehefrau zusammen mit den beiden älteren Kindern und dem gemeinsamen Kind, dem damals 3-jährigen Brian, alle müssen auf Zürich kommen. Eigentlich aus finanziellen Gründen müssen die gesamte Familie in die Schweiz emigrieren.
Wann sind sie denn gezogen?
Sie sind in die Stadt Zürich gekommen. Dort hat der Vater schon vorher gelebt. Und man muss vielleicht dazu sagen, das war für die ganze Familie eine sehr schwere Situation, eine schwere Ausgangslage, weil Mutter ist aus ihrem bekannten, auch familiären Umfeld gerissen worden. Das Gleiche gilt für die Kinder, auch für die älteren Kinder. Mutter hat nicht Deutsch können. Also die Familie hat nur Französisch geredet miteinander. Brian redet bis heute Französisch mit seiner Mutter. Und jetzt kommen sie da auf Zürich, sind völlig entwurzelt und werden auch wegen ihrer Hautfarbe wahrscheinlich nicht besonders herzlich empfangen.
Brigitte, mich nimmt noch schnell Wunder. Wir reden jetzt ja über recht persönliche Sachen aus der Geschichte von Brian, aus seiner Familiengeschichte. Wie ist das eigentlich für ihn? Ist das für ihn in Ordnung, wenn das alles so öffentlich verhandelt wird?
Nein, das ist für ihn überhaupt nicht in Ordnung bis jetzt. Und ich merke auch, mir fällt es schwer, über Details zu erzählen von seiner Familiengeschichte oder aus seiner frühen Kindheit, weil ich weiss, wie sehr er an seiner Familie hängt. Und er akzeptiert es nicht, dass man ihnen irgendeine Schuld an dem gibt, was später passiert wird. Er nimmt sie unglaublich in Schutz. Das ist auch so ein bisschen gegenseitig. Auch seine Familie hat bis zuletzt zu ihm gehabt, auch in den schlimmsten Phasen. Also der Familienzusammenhalt ist eindrücklich. Und er wird dann aber auch, das ist noch interessant, von gewissen Psychiatern auch schon fast als problematisch geschildert. Aber also wenn ich den Willen von Brian Keller respektieren, dann muss ich sehr zurückhaltend darüber reden, was in dieser Familie passiert ist.
Also eigentlich auch nicht über das, was wir jetzt gerade geredet haben? Oder wieso reden wir denn darüber?
Ich denke, das ist für ihn in Ordnung. Er weiss das auch. Und ich muss zudem sagen, ich habe die meisten Informationen über seine frühen Kindheitsjahre und was dort passiert ist, vor allem auch, was schiefgelaufen ist in dieser Zeit, habe ich aus x unzählige psychiatrische Gutachten, die es schon sehr früh gegeben hat, schon als er noch ein kleines Kind war. Ich weiss wirklich nicht, wie viele Gutachten dass ich bis zum Schluss gelesen habe über Brian Keller. Und ich habe sehr viele Hinweise und Informationen darüber, was denn halt in der Familie schwierig war und nicht gut funktioniert hat. Und vielleicht auch, nein, nicht nur vielleicht, wo auch dazu geführt hat, dass, ja, dass der Brian mal auf die schiefe Bahn geraten ist. Das habe ich aus diesen psychiatrischen Dokumenten. Aber ich habe auch sehr viel mit dem Vater und mit dem Brian Keller darüber geredet. Und beim Brian ist wirklich aufgefallen, wie ein roter Vater, dass er gesagt hat, lasst meine Familie in Ruhe, lasst sie nicht belasten.
Er ist also mit 3 Jahren in die Schweiz gekommen. Das heisst, bald schon darauf eben, hat er in den Kindergarten müssen. Wie ist er da? Wie war Brian Keller als Kindergärtler gewesen?
Da liest man im Nachhinein in diesen Gutachten ganz unterschiedliche Einschätzungen. Was aber sicher am Anfang dominiert hat, ist, dass der Brian sehr positiv aufgefallen ist. Also er hat als ein sehr aufgewecktes Kind gehalten. Man hat sogar mal eine Zeit lang die Vermutung gehabt, er könnte überbegabt sein. Also er bräuchte eine spezielle Förderung für überdurchschnittlich begabte Kinder. Der Vater ist dann irgendwann mal verloren gegangen. Ich weiß auch nicht warum. Und man muss aber schon sagen, dass dann relativ schnell auch Stimmen laut geworden sind, die gesagt haben, der Brian ist ein überaus aktives Kind. Er braucht wahnsinnig viel Bewegung. Er braucht auch viel Aufmerksamkeit. Und es ist schwierig, ihm Grenzen zu setzen und ihn zu bändigen. Mhm.
Als Brian 10 ist, passiert etwas Einschneidendes. Er wird von der Polizei abgeführt in Handschellen. Also er ist 10, das heisst, er ist dort ein Dritt- oder ein Viertklässler. Was ist passiert?
Ja, das war sehr ein traumatisches Erlebnis gewesen, und zwar für alle, nicht nur für den Brian, vor allem auch für seine Eltern, die haben müssen Macht und wehrlos zuschauen, wie ihr kleines Kind, ihr Primarschüler, von der Polizei daheim abgeholt wird, in Handschellen gelegt und auf den Posten geführt. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass die Eltern nicht haben dürfen mitgehen. Sie haben müssen zuschauen, wie ihr Sohn abgeführt wird.
Wieso kommt die Polizei da vorbei und nimmt die mit? Das hat doch einen Grund gehabt.
Ja, der Grund und der Verdacht war, er soll eine Brandstiftung begangen haben.
Okay, also er hat etwas angezündet, haben Sie vermutet?
Das ist der Verdacht, der im Raum gestanden ist, ja.
Und wie ist es weitergegangen? Wie lange ist er auf dem Posten geblieben?
Ja, er musste einen ganzen Tag in Haft bleiben, in Polizeihaft, was krass ist für einen 10-Jährigen, das muss man einfach mal sagen. Ohne Eltern, ohne Beistand.
Und also vom Morgen bis am Abend?
Ich gehe davon aus, dass er sogar übernachten musste. Dass wenn von einem Tag dreht ist, dann ist es meistens mit Übernachtung.
Ja, schon krass.
Und das Schlimmste ist, das muss man sagen, zu dem ganzen Vorfall, dass sich der Verdacht als falsch herausgestellt hat, dass das kleine Kind ist für nichts und nochmal nichts in Handschellen auf den Polizeiposten geführt worden.
Also er hat nichts angezündet?
Er war schon damals kein Engel gewesen. Er ist schon damals aufgefallen als kleiner Bub, der auf der Straße ziemlich Unfug treibt. Aber die Brandstiftung hat er nicht gemacht.
Mhm. Aber Unfugtrieb, genau, also er war schon bekannt gewesen, vielleicht sogar bei der Polizei, oder was hätte er sich denn schon geleistet bis dorthin?
Ja, der kleine Brian ist in nicht einfachen Familienverhältnissen aufgewachsen. Das muss man auch sagen, das ist der Hintergrund vom Ganzen. Und er war sehr unbeaufsichtigt gewesen. Die Eltern waren mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie haben die Mutter völlig entwurzelt, entfremdet, allein, kann die Sprache nicht. Der Vater hat geschafft wie ein Berserker, dass er seine Familie durchbringen kann. Und die Eheleute haben auch viel Streit miteinander. Sie waren beide überfordert mit der Situation. Und der kleine Brian, ja, ist halt auf der Straße umgehängt, ist dort mit schlechten Leuten in Kontakt gekommen, muss man sagen. Er hat mir später mal gesagt, ja, das seien ältere Kinder. Aber er hat schon auch eingesehen, ein Teil Schuld trägt auch er. Er ist damals oft auf der Straße rumgestrolcht und hat dort so erste, ich würde mal sagen, eher harmlose Jugenddelikte begangen. So
zum Beispiel?
Das Übliche, was halt so ein bisschen Kids machen aus schwierigen Familienverhältnissen, so Spreiereien, andere Kinder plagen, also durchaus auch tätlich. In einem Fall, den ich nachgelesen habe, das ist übel, hat er zusammen mit einem anderen Kumpel sogar einen alten Mann geschlagen auf der Straße. Und noch in einem anderen Fall, wo mir jetzt auch noch gerade hängen geblieben ist, hat er an einem anderen Kind brennende Zigaretten gegen den Hals drückt. Also, das ist zwar schon noch heftig, aber ich würde sagen, das ist immer noch im Bereich von einer Jugendkriminalität, die nicht so unglaublich ungewöhnlich ist. Aber ich denke, bei ihm ist das grösste Problem gewesen, dass sich's angefangen hat häufen. Also, dass es nicht bei 2, 3, 4 Sachen geblieben ist und die Festnahme wegen der falschen Verdächtigung, wegen Brandstiftung, ist der vorläufige Höhepunkt gewesen, wo er noch ein Kind war.
Der Höhepunkt, was hat denn das ausgelöst?
Die Festnahme und die Nacht auf der Polizei hat dann eigentlich dazu geführt, dass er bis ins Teenageralter oder sogar bis als junger Erwachsener ständig von Gefängnis und Institution und Pflegefamilie im In- und Ausland hin und her geschoben worden ist. Also dort hat es eigentlich angefangen, dass die Jugendanwaltschaft auf ihn aufmerksam worden ist, dass sie gefunden haben, das häuft sich jetzt aber ein bisschen sehr beunruhigenderweise und da müssen wir einschreiten. Und man hat irgendwie einfach nicht mehr gewusst, was mit dem machen, mit dem lebhaften, wilden, unbezähmbaren Bub, wo aus Familienverhältnis gekommen ist, wo man, ja, wo ich später in Gutachten gelesen habe, wo man sogar als fast eine verwahrlosende Situation bezeichnet hat. Also, wo mit ziemlich eindrücklichen und erschütternden Worten geschildert worden ist.
Und das ist die Zeit, wo er so 10, 11, 12 war, so in dem.
Ja, dort ist er als Jugendstraftäter umgezogen, auch umgereicht worden, wie eine heisse Herdöpfel. Also man hat dort schon ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die Jugendstrafbehörde eigentlich nicht richtig weiss, was sie jetzt mit dem kleinen, wilden Bub machen soll.
Ja, das ist ja dann so ein bisschen so weitergegangen, eigentlich bis er 15 war, das war im Jahr 2011, wo seine, ja, wenn man so will, eigentlich Karriere als Straftäter dann so richtig anfängt. Was ist dort vorgefallen?
Ja, ich muss da noch ein bisschen protestieren wegen seiner Karriere als Straftäter. Das wirft mir bis heute vor. Das muss man, glaube ich, hinterfragen. Aber über das werden wir später noch ausführlich reden. Was man sicher kann sagen, ist, dass 2011, als er 15 war, dass es zu der schlimmsten Tat gekommen ist, wo er sich bis zum heutigen Tag hat müssen, zu Schulden kommen lassen. Und das ist wirklich etwas Einschneidendes und Gravierendes gewesen. Das sagt auch er übrigens bis heute.
Ja, das ist ein, wie soll ich sagen, früher, ich habe viel Drogen genommen, ich habe gekifft und ja, ich habe Messer dabei gehabt und so, ich habe gesehen, dass mich zwei provoziert haben. Ja, und dann habe ich viele Messerführer genommen und habe gedacht, die Leute bekommen Angst über und gehen mir vielleicht weg, aber die Person hat keine Angst bekommen. Ja, und dann hat er mich schlussendlich gehauen und dann habe ich das Messer schon in der Hand und habe das gemacht und nachher, ja, das ist einer meiner grössten Fehler, die ich gemacht habe. Ja.
Er hat in Schwammendingen mit einem Messer auf einen 18-jährigen jungen Mann eingestochen und hat den jungen Mann lebensgefährlich verletzt.
Okay, das ist noch aber ein heftiger Unterschied. Also bis jetzt war der Brian so ein bisschen der Störenfried, wo Ärger gemacht hat. Und jetzt sticht er aufeinander ein mit dem Messer, verletzt ihn lebensbedrohlich. Das ist schon nochmal eine andere Kategorie.
Ja, das ist heftig. Und es ist wirklich eine Zäsur im Leben von Brian Keller in jeder Hinsicht. Und was wir vielleicht noch nie erwähnt haben, Störenfried, das passt. Aber da würden jetzt alle von der Jugendstrafbehörde aufjaulen und sagen, dass er doch schon mehrfach straffällig geworden ist bis zu dem Zeitpunkt. Und Drogen sind im Fall auch ein Problem. Das sagt er ja selber. Also er sagt, er habe in dieser Zeit unglaublich viel gekifft. Mhm. Und er erklärt sich sein Verhalten zum Teil auch mit dem nicht nur. Also ich finde, er ist durchaus schuldeinsichtig. Also vor allem, was jetzt die Messerstecherei in Schwammendingen betrifft, da sagt er ganz klar, das sei ein grosser Fehler gewesen. Das hätte er nie dürfen machen. Und ich meine, der Moment, die schreckliche Tat, die er dort begangen hat, die hat wirklich ganz schwerwiegende Konsequenzen gehabt für sein Leben.
Was ist mit ihm passiert?
Er ist nach dieser Tat sofort in Untersuchungshaft gekommen. Und es hat sich dann gezeigt, dass er wirklich mit dem nicht umgehen kann, was er gemacht hat, dass ihn das selber fassungslos gemacht hat, dass er zu so etwas überhaupt fähig ist. Und er hat zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen.
Wie geht man mit dem um, wenn ein 15-Jähriger sich probiert, das Leben zu nehmen in der Untersuchungshaft?
Der Brian Keller ist unverzüglich in die psychiatrische Universitätsklinik in Zürich eingeliefert worden. Und dort ist aber leider zum nächsten Drama gekommen in seinem noch jungen Leben, weil die zuständigen Ärzte in der Psychiatrie entschieden haben, den jungen Mann ans Bett zu fesseln. Und zwar 13 Tage lang mit einer sogenannten 7-Punkte-Fesselung. Ich habe die Bilder gesehen. Eine 7-Punkte-Fesselung bedeutet, er hat kaum seinen Kopf bewegen und mehr nicht. Und in dieser strengen Fesselung hat er 13 Tage lang bleiben. Und kombiniert worden ist die Fesselung mit einer Abgabe von ungewöhnlichen, vielen und starke Medikamente.
Es ist ruhig gestellt worden.
Er ist buchstäblich ruhig gestellt worden. Haben dann die zuständigen Ärzte haben später gesagt, dass sie das ja hätten müssen machen.
Wieso?
Weil er das sonst nicht ausgehalten hat. Kein Mensch in einem wachen Zustand hält das aus, 13 Tage lang so an ein Bett gefesselt zu sein.
Und wieso eigentlich die Fesselung? Ist ja einfach so aufmüpfig gewesen.
Der Brian war damals 15. Er hat seinen 16. Geburtstag derart gefesselt auf dem Bett verbracht und er hat halt dort schon den Ruf gehabt als einen schwierigen, unbändigen, sogar notorischen Jugendstraftäter. Und die Ärzte in der Psychiatrie haben Angst gehabt, dass er randaliert oder haben Angst gehabt, dass er könnte Mitarbeiter oder Mitpatienten gefährden. Sie haben ihn einfach ruhig stellen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das sind ja Ärzte, die dort arbeiten, an der psychiatrischen Universitätsklinik, dass die ohne irgendeinen Vorfall einfach nur aus Angst so einen Teenager so lange fesselt.
Ja, da bist du nicht allein mit diesen Bedenken. Die ältere Schwester von Brian Keller, wo das sieht, was man mit ihrem kleinen Bruder macht, die hat Strafanzeige eingereicht gegen die zuständigen Ärzte, wo die Fesselung angeordnet und durchgezogen haben. Und es ist dann tatsächlich zu Gerichtsverfahren gekommen gegen drei Ärzte, was ewig lang gedauert hat, weil die Staatsanwaltschaft hätte die Strafanzeige gar nicht untersuchen am Anfang und hat das Gefühl gehabt, da ist doch alles gut gelaufen, da müssen wir doch nicht tätig werden. Also es ist unglaublich lang gegangen. Es hat Jahre gebraucht, bis der Fall vor das Gericht gekommen ist. Und in dem Moment, wo es vor Gericht gekommen ist, ist die einfache Körperverletzung, die ein Teil der Anklage war, das ist schon längst verjährt gewesen. Dann ist es nur noch um das Thema Freiheitsberaubung gegangen. Und das Verrückte ist, die Geschichte ist bis heute nicht abgeschlossen. Also die drei Ärzte, die sich am Schluss haben müssen vor einem Strafgericht verantworten, die sind zuerst vom Bezirksgericht und dann vom Zürcher Obergericht freigesprochen worden. Aber das Bundesgericht hat den letzten Freispruch aufgehoben. Das heisst, es gibt nochmal eine neue Runde vom Zürcher Obergericht und ja, also die Ärzte sind noch nicht ganz aus dem Schneider draussen.
Also, wie man so sagt, es ist noch nicht rechtskräftig.
Nein. Mhm. Viele Jahre nachdem es passiert ist, müssen jetzt nochmal drei RichterInnen sich über den Fall beugen.
Wie ist es eigentlich im Fall von Brian Keller seiner Tat ausgegangen, also die Messerstecherei in Schwamendingen?
Auch er ist verurteilt worden wegen dieser Messerstecherei. Das ist völlig klar. Also er hat auch nicht bestritten, dass er das gemacht hat. Er ist damals, wir müssen uns erinnern, 15 Jahre alt gewesen, als er das gemacht hat. Das heisst, er war ein Jugendstraftäter gewesen. Er ist nach Jugendstrafrecht beurteilt worden. Und er ist zu einer 9-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die hat er längst abgesessen gehabt, damals schon, wo das Urteil gefällt wurde.
Also mit der Untersuchungshaft.
Mit der Untersuchungshaft. Mhm. Aber, und das ist eigentlich der wichtigste Teil vom Jugendstrafrecht, neben der Freiheitsstrafe ist auch noch eine Massnahme verhängt worden. Und diese Massnahme, die hat Sinn und Zweck, dass man ihn in ein deliktfreies Leben führt. Und das ist natürlich jetzt beim Brian Keller eine besonders grosse Herausforderung gewesen, weil man den jungen Mann schon in fast alle Anstalten und Institutionen gesteckt hat und nichts hat funktioniert. Also jetzt hat man die Ausgangslage, der hat sich an einem sehr, sehr schweren Delikt schuldig gemacht. Wir haben schon praktisch alles ausprobiert mit ihm, aber wir müssen es nochmal probieren. Wir haben jetzt die Massnahmen, die wir müssen umsetzen. Was machen wir jetzt mit ihm?
Also Massnahmen, das ist ein juristisches Vehikel, wo man soll ihn wieder auf den rechten Weg bringen soll. So ein bisschen Erziehungsmassnahmen auch, kann
ja,
man das so sagen?
Das tönt so harmlos, Massnahmen. Massnahmen, das kann etwas unglaublich einschneidendes sein. Also im Erwachsenenstrafrecht ist zum Beispiel die Verwahrung ist eine Massnahme und keine Strafe. Das tönt zynisch für alle Nicht-JuristInnen. Aber das ist die Idee vom Gesetzgeber, dass eine Massnahme hat wie einen schützenden oder sichernden Aspekt. Aber es kann noch strenger sein als eine Strafe. Es kann viel strenger sein als eine Freiheitsstrafe. Und das ist im Jugendstrafrecht nicht anders, weil Strafen können im Jugendstrafrecht nur sehr beschränkt ausgesprochen werden. Die Höchststrafe sind 4 Jahre. Aber Massnahmen, die können noch Jahre länger dauern. Also, wenn man jetzt konkret für den Brian Keller eine ambulante Massnahme ausspricht, dann heisst das, kann das heissen, dass er bis zu seinem 25. Lebensjahr muss noch mit so einer Massnahme verbringen. Bis dann, bis man das Gefühl hat, jetzt schafft er es, jetzt hat er es, jetzt können wir mit gutem Gewissen wieder völlig frei in die Gesellschaft rauslassen.
Also er ist durch diverse Institutionen gegangen, der Brian. Alle waren mit ihm überfordert, sind nicht geschlagen. Eigentlich alle, bis auf jemanden, den Hans-Uli Gürber.
Jetzt kommt der Fall Brian Keller aufs Pult von Hans-Uli Gürber. Und jetzt wird es ziemlich anders als bisher.
Das Jugendstrafrecht hat ja den Gedanken von der Integration und Erziehung. Und das erreicht man nicht nur mit Repression. Es braucht auch Repression, aber nachher muss auch etwas anderes kommen, etwas Konstruktives, das die Leute fürs Leben nachher vorbereitet.
Also der Hans-Uli Gürber geht die Sache anders an als die anderen bisher. Was hat er vor mit dem Brian Keller?
Der Hans-Uli Gürber hat ein sogenanntes Sondersetting installiert für den Brian Keller. Das ist ein Instrument, das die Jugendanwaltschaft hat. Das ist auch nicht das erste Mal angewendet worden beim Brian Keller. Es kommt sehr selten zum Einsatz. Es ist wirklich so eine der letzten Möglichkeiten, um einen jungen Kriminellen noch auf den richtigen Weg zu bringen. Und der Gürber hat das wirklich gut erkannt, dass man ihn jetzt, den Brian Keller, nicht einfach nochmal in eine neue Institution stecken, nochmal ins Ausland stecken oder nochmal in eine Pflegefamilie stecken. Bei ihm braucht es etwas anderes. Und der Gürber hat sich mit dem Brian an den Tisch gesetzt und hat gesagt, so, junger Mann, jetzt arbeite ich mit zusammen. Und jetzt müssen wir zusammen herausfinden, was braucht es, dass es dir gelingt, deliktsfrei zu leben. Und hinter dem ist der Gedanke gestanden, dass man den jungen Straftäter zwar muss bestrafen und nacherziehen und schulen, dass er wieder zurück in die Gesellschaft kann, aber man muss ihm auch etwas bieten, was ihm Freude macht. Es braucht wie beides. Es braucht eine Freude und eine Motivation vom jungen Mann und es braucht die harte Hand vom Staat. Und nur wenn das zusammenkommt, besteht eine Chance, dass es klappt. Und das ist jetzt im Fall von Brian Keller das erste Mal ausprobiert worden.
Und die Strafe ist eigentlich schon durch. Das sind die 9 Monate, wo er in Untersuchungshaft gesessen ist. Das ist die offizielle Strafe, die das Gericht verhängt hat. Und das andere, das Sondersetting, ist aber auch vom Gericht angeordnet worden, damit es in Zukunft besser werden soll. Ist das richtig?
Man darf das schon auch als eine Strafe bezeichnen, obwohl das in der Strafrechtslogik nicht so gilt. Aber ich kenne die Massnahmen. Also die sind wirklich zum Teil härter als Strafen. Und beim Brian Keller hat das Sondersetting so ausgesehen, dass er einen Stundenplan hatte und den musste einhalten. Streng, wo 7 Tage in der Woche geholt hat, wo er quasi jede Minute festgelegt hat, was er, wenn, wo, wie muss machen. Also er hat genau gewusst, wann muss er in die Schule, wann muss er in die Therapie, wann darf er boxen. Das war sein grösster Wunsch und sein Traum. Und für das hat er sich auch an alles andere gehalten, weil man ihm endlich den Traum erfüllt hat. Aber er hat also einen höheren Preis gezahlt dafür, dass er sich den Traum erfüllen kann.
All das ist ein Sondersetting. Also die Schule ist ein Sondersetting, das Boxen ist ein Sondersetting, sein ganzer Lebensablauf ist in dem drin.
Ja, aber weißt du, du musst das verstehen, das ist Sondersetting für den Brian Keller. Für irgendeine andere Straftäterin hat das Sondersetting wieder völlig anders ausgesehen. Das ist eigentlich die Idee hinter dem Begriff, dass man eine Massnahme schneidet, die auf eine ganz konkrete Person, auf einen ganz konkreten Fall zutrifft. Mhm. Und wo wahrscheinlich nicht das zweite Mal und für jemand anderen auch noch könntest anwenden. Sie haben nach einem Weg gesucht, wo einem Brian Keller hilft, deliktfrei durchs Leben zu gehen.
Ist das ein offizieller Begriff eigentlich, Sondersetting? Steht das im Jugendstrafrecht?
Nein, das läuft unter Massnahmen. Ja. Eigentlich, der offizielle Begriff ist ambulante Massnahmen. Aber unter dem ist alles möglich. Mhm. Und das Jugendstrafrecht ist sehr kreativ. Und das ist auch ein Grund für den grossen Erfolg vom Jugendstrafrecht, dass man wirklich probiert, auf Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen, auch wenn die Jugendlichen schwere Delikte begehen und alles immer mit dem Hintergrund, wir wollen verhindern, dass da eine Kriminalkarriere startet, weil das kommt viel teurer. Wir müssen jetzt eine Regel vorschieben, wir müssen jetzt die jungen Leute zu einem deliktfreien Leben bringen.
Okay, also es scheint alles auf gutem Weg, das Sondersetting läuft und dann gibt es den Dokumentarfilm vom Schweizer Fernsehen.
Um diesen 17-Jährigen geht es. Nennen wir ihn Carlos. Mit 9 verübte er seine erste Straftat, eine Sachbeschädigung.
Das Interessante an dem Film ist, dass es eigentlich ein Porträt ist über den Hans-Uli Gürber und seine unkonventionellen, aber erfolgreichen Methoden erklärt und darstellt. Und das Unerwartete war, nachdem der Film ausgestrahlt wurde, 2013, August 2013, dass der Blick unglaublich harte, einseitige Schlammschlacht lanciert hat. Kurz nachdem der Film ausgestrahlt worden ist.
Es war, glaube ich, etwa 2 Tage später gewesen, die grosse Schlagzeile auf der Titelseite «Sozialwahn» mit grossen Buchstaben. Ein Zürcher Jugendanwalt zahlt Messerstecher 17. Privatlehrer, 4,5-Zimmer-Wohnung und Thai-Box-Kurse kosten 22'000 Franken pro Monat. Das ist auf der Blick-Frontseite gestanden. Und die ganze Schweiz hat noch irgendwie nur noch über den Fall Carlos geredet.
Ja, das ist unglaubliche Medienlawine gsi. Es ist wirklich so weit gegangen, dass man sogar medial über ein Deo anfangen hat reden, wo der Brian Keller geschenkt bekommt oder problematisiert hat, dass er gern Rindfleisch isst. Also das ist persönlich auf den Mann gespielt gsi, in einer Häme und auch in einem Unwissen darüber, was eigentlich genau passierte, wie ich das noch selten erlebt habe in der Schweiz.
Es ist ja nicht nur medial laut geworden, sondern es hat ganz reelle Auswirkungen gehabt für den Brian, für sein Sondersetting.
Ja, die mediale Schlammschlacht hat dazu geführt, dass der damalige Justizdirektor vom Kanton Zürich plus der Oberstaatsanwalt eingebrochen sind. Sie sind dieser Schlammschlacht schlicht nicht gewachsen gewesen und haben sozusagen kopflos beschlossen, dass jetzt ein Sondersetting beendet werden muss und der junge Mann in Haft gesteckt haben.
Ist das Ganze rechtens gewesen?
Nein, das hätte man nicht dürfen machen.
Wie es weitergeht mit dem 17-jährigen Brian Keller, das erfahren Sie in der 2. Folge. Wir reden dann darüber, wie er zum berühmtesten Häftling der Schweiz wird. Und am 15. April können Sie live dabei sein, wenn wir mit dem Brian Keller selber reden. Um 7:30 in Zürich im Kraftwerk. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung und wie Sie zu Tickets kommen, das finden Sie verlinkt im Beschrieb dieser Episode. Das war die 3. Quelle, die Folge 1 der Spezialserie zum Fall von Brian Keller. Abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie ihn, bewerten Sie ihn. Danke vielmals. Und falls Sie Lob, Fragen, Kritik oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Ruh. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind gerade wieder da.
Hallo, ich bin Marie-José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertiefen. Es sind mehrheitliche Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch/hallo kannst auch hier ein Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Störung.